Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
Hallo, so toll, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Sabrina Harper, ich bin die Host dieses Podcasts und heute geht es um die Dialogfähigkeit, insbesondere in polarisierten Gesellschaften. Also eine Person sagt schwarz und die andere sagt weiß, so ungefähr heruntergebrochen. Ich denke, da haben wir alle gleich verschiedenste Beispiele im Kopf, wenn man nur mal 10 Minuten drüber nachdenkt. Hier in Deutschland sind das meist Auseinandersetzungen im politischen, gesellschaftlichen Diskurs. Denken wir zum Beispiel an die Debatte um das Heizungsgesetz, um die Windkraft oder auch um Dinge wie die deutsche Fußballnationalmannschaft und wie die aufgestellt sein müsste. Doch warum denken wir, ich habe Recht und die anderen Unrecht? Ich musste auch an eine bekannte Karikatur denken, vielleicht kennt ihr die auch. Da ist eine Zahl auf den Boden gemalt und eine Person steht davor. Von der einen Seite sieht es aus wie eine 6 und von der anderen genau wie eine 9. Irgendwie haben also beide Recht. Was ich hier beschreibe, ist in Krisen- und Konfliktregionen nochmals besonders brisant. Das klingt hier vielleicht manchmal so einfach, dort geht es oft um Leben und Tod. Hier in diesem Podcast geht es genau um solche Gebiete und wie man mehr Konstruktivität und Frieden schaffen kann. Deshalb habe ich mir heute 2 Gäste eingeladen. Zum einen Omar Mekasi, der ist Teil des Projekts What If und hat dazu im Libanon den Dialog gesucht. Und zum anderen Dr. Timothy Noonan, er ist Professor für Transregional Cultures of Knowledge an der Universität in Regensburg. Er hat schon zu mehreren internationalen Krisen geforscht und gibt uns heute Einblick in das ganze Grundthema von Polarisierung und wie Medien darin wirken.
Media for Peace. Insights.
Herzlich willkommen im Podcast, Professor Noonan.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Wir sprechen heute über starke Polarisierung von Gruppen und wie ein Dialog unmöglich ist. Vielmehr noch, wie man einen Dialog vielleicht auch möglich machen kann. Vielleicht fangen wir noch mal von vorne an. Ich hatte es eben gerade schon gesagt, der eine sagt schwarz, der andere sagt weiß. Warum ist das so? Welche Aspekte sind in einer Polarisierung denn wirkend, damit ich denke, ich habe Recht und der andere hat Unrecht?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die sich auf dieses Phänomen auswirken können. Ich glaube, zum einen gibt es bestimmte Fragen, die einem Nullsummenspiel ähneln. In meinem Heimatland in den USA wäre die Frage nach dem Abtreibungsrecht vielleicht das beste Beispiel dafür. Aber wenn wir an die junge Vergangenheit in Deutschland denken, Migrationskrise, Corona, Hilfe an die Ukraine und so weiter und so fort, sogar historisch Fragen wie die Ostpolitik, ob die Bundesrepublik die Ostgebiete in Schlesien und so weiter an Polen abtreten sollen. Darüber hinaus kommen institutionelle Faktoren ins Spiel, ob eine Parteienlandschaft wirklich die verschiedenen Interessen und Wünsche der Bevölkerung zum Ausdruck bringen kann. Die Medien spielen sicherlich eine Rolle. Wie bestimmte Feindbilder generiert werden, ist auch sicherlich dabei eine Rolle. Und ich glaube, wenn wir über Länder wie den Libanon oder Afghanistan sprechen, dann spielen auch ausländische Akteure eine Rolle. Bestimmte ausländische Akteure, sei es Syrien oder Pakistan, haben längst ein Interesse an diesen Ländern gehabt und mischen sich dabei ein. Also das sind mehrere Faktoren im Spiel, die wir besprechen können.
Es geht ja auch viel um Kontexte. Eben, wir hatten Deutschland, jetzt Sie haben noch die USA genannt. Dann geht es nochmal um Syrien oder um den Libanon, um Afghanistan. Wir werden uns da jetzt so langsam durcharbeiten. Ich würde sagen, wir starten erstmal in Deutschland, damit wir alle mitnehmen können auf die Reise quasi um die Welt. Im Intro hatte ich eben schon Themen genannt, die in Deutschland eine Rolle spielen. Das sind ja schon andere Themen. Transformationsthemen sind das oft. Hat das zugenommen, dass man über diese Thematiken so harte Grenzen hat? Oder empfinden wir das nur so heutzutage und früher gab's diese harten Meinungen auch schon?
Wissen Sie, ich hatte eigentlich lange gedacht, dass das eigentlich etwas ganz Neues ist, bis ich vor kurzem an der Universität Regensburg ein spannendes Seminar zu den 70er Jahren mit Studenten durchgeführt hatte. Und da hatten die Studenten die Aufgabe, das Titelblatt einer deutschen Zeitung aus den 70er Jahren zu nehmen und das ein bisschen zu besprechen für ein Referat. Und ich fand da ganz spannend, wie die ganze Diskussion um die Ostpolitik so heftig besprochen wurde. Es gab einen Leitartikel in der Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber, dass viele Vereine zum Beispiel sich in einer Krise befinden, weil die Mitglieder gar nicht miteinander über die Ostpolitik und Willy Brandt und so weiter sprechen wollten. Also ich glaube, dass so neu, wie sich Debatten über die Migration oder die Ukraine anfühlen dürften, ich zweifle, dass das wirklich so etwas Neues ist. Ich meine, es gab mehrere Versuche, die Regierung von Brandt zu stützen, bis zur Bundestagswahl 1972. Und wenn wir an den Doppelbeschluss, dem die Regierung von Helmut Schmidt so Anfang der 80er Jahre zugestimmt hat, da gab es auch eine ähnliche Krise. Also so neu wie diese Debatten um die Stationierung von Mittelschussraketen oder Corona anhören dürften. Als Historiker würde ich um ein bisschen Abstand und Nüchternheit hier bitten.
Sie hatten eben auch noch das Beispiel aus der USA genannt, die Abtreibungspolitik. Wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, würden Sie sagen, dass da auch kulturelle Dinge hineinfließen? Weil wir haben ja in den USA schon eine sehr starke Parteienlandschaft. Also man ist entweder Demokrat oder Republikaner. In Deutschland haben wir ja mehrere Parteien. Die Landtagswahlen liegen auch hinter uns. Da gab es nochmal eine starke Fragmentierung in der Politik. Welche Einflüsse spielen da rein, wenn wir mal in Deutschland, USA bleiben?
Ja, ich glaube, sicherlich spielen die Institutionen eine Rolle. Institutionen wie die Art und Weise, wie Wahlen durchgeführt werden, ob diese Systeme Anreize für eine Zwei-Parteien-Landschaft wie in den USA oder ob die Voraussetzungen für ein Mehrparteiensystem wie in Deutschland gegeben sind. Ich glaube, in den USA seit den 70er Jahren haben wir durch die Debatte zur Abtreibung gesehen, wie dieses Thema die Parteien polarisiert hat. Es gab allerdings bis in die 90er Jahre viele Demokraten, die gegen das Recht auf Abtreibung waren und umgekehrt. Also es hat auch im amerikanischen Kontext eine Weile gedauert, bevor so ein Schwarz-Weiß-Thema sich wirklich in den Parteien wiedergespiegelt hat. Ich glaube generell, und ich bin kein Politikwissenschaftler, ich glaube, in Systemen wie in Deutschland, wo es mehr Parteien gibt, ist dieses Risiko vielleicht geringer. Es mag Themen geben, wo es große Meinungsunterschiede geben, aber vielleicht sehen die FDP und die CDU das eine oder andere Thema das Gleiche. Was das andere Thema anbelangt, vielleicht gibt es eine Schnittstelle zwischen Meinungen der FDP und SPD und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann ein bisschen verhindern, dass dieses Zweilagerphänomen wie in den USA sich entwickelt.
Wenn wir jetzt die Brücke rübernehmen nach Afghanistan, da sind die Taliban, die Führung haben, in der Regierung sitzen. Wenn wir jetzt in der Sprache bleiben mit Parteien, eine Partei. Wie sehen Sie das dann da? Also da gibt es ja dann gar nicht mehr viel Auswahl. Inwiefern fließt das in Polarisierung rein?
Ja, ich glaube, wenn wir uns die Geschichte Afghanistans ein bisschen im längeren Kontext anschauen, so schrecklich wie die Taliban auch sind, und sie sind ja also eine totalitäre Bewegung, die keine Toleranz für Demokratie oder Menschenrechte haben, es gibt in der Geschichte Afghanistans leider eine sehr lange Tradition von Überzentralisierung des Staates. Das heißt, wer Kabul beherrscht, beherrscht das Land. Wer in Kabul sitzt, der hat Zugriff auf die ganzen Ressourcen, sprich humanitäre Hilfe und so weiter, die nach dem Land fließen. Und generell im Laufe der Geschichte in Afghanistan hat es viele Machtkämpfe um diese Markt in Kabul gegeben. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob man vielleicht ein föderales System in Afghanistan einführen kann, zumal das Land so heterogen ist, was die Ethnien und Völker und Religionen angeht. Aber gibt es immerhin einen sehr zentralisierten Staat. Das gab es unter der Monarchie im 20. Jahrhundert. Die Amerikaner und ihre Verbündete haben dieses System mehr oder weniger unter Hamid Karzai und Ashraf Ghani aufrechterhalten. Und die Taliban nutzen mehr oder weniger das gleiche System. Sie haben keinen Respekt und keine Wünsche, Macht an ethnischen oder religiösen Minderheiten, in welchen Provinzen Afghanistans auch immer, abzutreten.
Das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass die Bevölkerung auch nicht so öffentlich auf die andere Seite gehen kann. Also dass die Polarisierung nicht so öffentlich stattfinden kann, wie wir jetzt eben gesprochen haben, zum Beispiel in Deutschland oder in den USA. In Afghanistan nochmal ein ganz anderer Kontext. Wie bewerten Sie das dort mit oppositionellen Meinungen, nenne ich es mal.
Ich glaube, das sieht momentan sehr schwierig aus. Es gibt viele Minderheiten und Gruppen, sei es die Hazara im Zentrum Afghanistans oder Vertreten der tadschikischen Minderheit im Norden Afghanistans, die sich in einer Regierung vertreten sehen möchten. Sprich, es gibt Personen aus diesen Ethnien in der Regierung, es gibt ein Parlament, das diese Interessen genuin vertreten kann, und es sollten Minderheitsrechte, Frauenrechte etc. in der Verfassung oder in einer Verfassung verankert werden. Und daran hat die Taliban bisher sehr wenig Interesse gezeigt. Wir sollen hier nicht vergessen, dass zu 2020 bis 2021 die Taliban theoretisch mindestens in Verhandlungen mit den USA befand und versprochen hatte, auf Verhandlungen mit anderen Parteien in Afghanistan einzugehen. Die haben sozusagen die Uhr ausgenutzt. Die wussten, dass die Amerikaner endlich das Land verlassen würden. Und dann haben Kabul ohne Zustimmung, ohne Genehmigung von beliebiger anderen Gruppe genommen und nutzen diese Situation jetzt aus. Also es gibt laufende Gespräche mit Vertretern der internationalen Gemeinschaft, zum Beispiel in Doha, darüber, wie eventuelle Reformen des politischen Systems in Afghanistan aussehen könnten. Aber die Taliban haben natürlich die Macht und die nutzen das natürlich vollkommen aus.
Sehen Sie Möglichkeiten der Dialogfähigkeit in diesem Land, in Afghanistan? Haben Sie Ideen, Impulse, Gedanken dazu, wie man mehr Dialog ermöglichen kann, hin zu den Taliban im ersten Schritt mal, im ersten Gedanken?
Ich glaube, es gibt mindestens zwei Schienen, auf denen wir uns bewegen können. Es gibt, wie gesagt, ein Format in Doha, der katarischen Hauptstadt. Ich glaube, das letzte Treffen war im Juni 2024, wo sich Vertreter von internationalen humanitären Organisationen und den großen Geberstaaten, sprich Japan, Amerika, EU und so weiter und so fort, mit Vertretern des Talibans getroffen hatten. Da haben sie darauf bestanden, dass Frauen und Vertretern von Menschenrechtsorganisationen zu diesen Treffen eingeladen werden und möglicherweise sogar direkt an den Verhandlungen und Diskussionen über mögliche politische Reformen des Systems in Afghanistan beteiligen dürfen. Die Taliban haben das verweigert, deswegen mussten also viele dieser Gruppen, also einschließlich Frauenrechtlern, an den Seiten der Konferenz bleiben. Aber ich glaube, das ist etwas, worauf die internationale Gemeinschaft viel mehr bestehen muss. Man könnte sich auch überlegen, im Rahmen der Vereinten Nationen den Begriff von Gender Apartheid in das Völkerrecht einzuführen, damit die Taliban und vielleicht auch möglicherweise die Machthaber in dem Iran mit diesem Begriff zu einem Verbrechen verurteilt werden könnte.
Also das sind nochmal ganz besondere Herausforderungen eben in Afghanistan, weil die regierende Gruppe quasi von vornherein Dinge ausschließt und damit ist auch der Dialog innerhalb der Bevölkerung schwierig, oder?
Ja, wobei ich glaube, abgesehen von diesen Debatten und Diskussionsrahmen, sei es in Doha oder im Rahmen von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, es gibt auch andere Formate oder andere Räume, an die man denken kann. Und hier, glaube ich, sollen wir nicht vergessen, dass die Bevölkerung Afghanistans wahnsinnig jung ist. Ich glaube, der Durchschnittsalter in Afghanistan ist 17 oder 18 Jahre alt. Also das heißt, selbst die 90er Jahre, also der Dschihad gegen die Sowjetunion, das ist alles längst Geschichte für diese Bevölkerung. Und ich glaube, deswegen gibt es einen starken Wunsch seitens von vielen Afghanen, sich ernst genommen zu fühlen, also dass das nicht mehr über ihre Köpfe verhandelt wird mit Eliten, die eine vollkommen andere Epoche darstellen. Also ich glaube, es gibt viel Energie und sehr starke Wünsche seitens von den jungen Afghanen, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, ja, neue Ideen für die Gesellschaft auszudenken.
Wenn wir jetzt von Afghanistan in den Libanon gehen, da ist die Situation auch noch mal eine andere. Dort hat man eine starke Fragmentierung, insbesondere durch Religion. Es gibt sehr viele religiöse Gruppen dort, die wiederum Einfluss auf den Diskurs haben. Und wir haben natürlich auch noch die aktuelle Herausforderung, Problematik, speziell mit der Hisbollah-Gruppe im Zuge des Israel-Gaza-Kriegs. Wie schätzen Sie dort die Möglichkeiten für einen Dialog ein?
Ja, ich denke, da ist die politische Situation, wenn auch nicht so katastrophal in Afghanistan, ist auch schwierig. Aber wie wir hier an der Universität Regensburg im Rahmen eines Projektes mit einem libanesischen Kollege dieses Jahr besprochen haben, könnte es vielleicht Räume in der Kultur und sogar in der Städteplanung geben. Nur zur Erinnerung, es gab einen sehr langen Bürgerkrieg in Libanon 1975 bis 1990. Und dieser Krieg wurde durch das sogenannte Taif-Abkommen Ende der 80er Jahre geendet. Aber als Teil oder als Folge dieses Abkommens gab es eine generelle Amnestie für alle Parteien, die an dem Bürgerkrieg teilgenommen hatten und natürlich möglicherweise Leute ermordet oder haben verschwinden lassen, sozusagen. Also das ist so die Rahmenbedingung, die einen Dialog sehr schwierig macht. Es gibt Leute, inklusive vielen einflussreichen Politikern im Libanon, die direkt an den Grausamkeiten des Bürgerkrieges beteiligt waren und im Grunde genommen auf freiem Fuß laufen können und die Ökonomie, Wirtschaft und politisches System des Landes beherrschen. Aber ich glaube, oder wir haben mindestens diskutiert hier in unserem Projekt zusammen mit meinem Kollege Dani Nassif, wie die Kultur vielleicht neue Möglichkeiten schaffen können. Es gibt viele spannende Projekte, zum Beispiel in Beirut, wo man zerstörte Gebäude im Zentrum Beiruts zu Kulturzentren gemacht haben, wo man besprechen kann, wie diese ganze Stadtlandschaft im Laufe der 70er und 80er Jahre zerstört wurde und wie das sich auf die menschliche Psyche auswirkt. Das ist besonders wichtig in Libanon, zumal in den 90er Jahren viele, viele Teile von Beirut sehr schnell neu aufgebaut wurden und es entstanden viele Einkaufszentren, kommerzielle Viertel. Also ich glaube, es wurde viel zu wenig an die Wunden dieses Bürgerkriegs auch städtebaulich erinnert. Und ich glaube, solche Projekte wie Beit Beirut, ein Kulturhaus entlang der ehemaligen Grenze zwischen West- und Ostbeirut, können vielleicht einen Beitrag dazu leisten, diese Wunden zügig und andere in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen.
Ich war selbst ja auch schon in Beirut und kann das nur bestätigen. Wenn man dort durch die Stadt läuft, sieht man sehr viele entweder sehr moderne Gebäude oder alte Stadtvillen, die total vernachlässigt sind. Man erahnt noch, was für prachtvolle, schöne Gebäude das waren, aber sie sind nicht mehr gepflegt. Sie haben eingeschlagene Fensterscheiben. Das ganze Grün überwuchert alles, so für alle Leute, die noch nicht dort waren, dass sie sich das so ein bisschen vorstellen können. Und selbst wenn man nicht von dort ist, läuft man an diesen Gebäuden vorbei und denkt, wie schade um dieses Gebäude, das muss wirklich mal sehr prachtvoll gewesen sein. Das ist so dann ein bisschen das, was Sie beschreiben.
Ja, genau. Wir haben leider, ich glaube, mit einer Situation, wo viel zu wenig über den Krieg gesprochen werden konnte, teilweise aufgrund der Amnestiegesetze. Es gab viele mutige Versuche, um Zentren aufzubauen, wo man den Krieg und dessen Folgen besprechen konnte. Es gab zum Beispiel einen einflussreichen libanesischen schiitischen Aktivist, Luqman Slim, der ein Zentrum Umam, ich glaube Mitte der 2010er Jahre, aufgebaut hatte, wo man versucht hatte, Dokumente aus dem Bürgerkrieg zusammenzuführen, Seminare unter anderem dazu veranstalten, damit man endlich dieses sehr sensible Thema ansprechen konnte und eine Art Erinnerungskultur, die nach den spezifischen libanesischen Bedürfnissen ausrichtete, aufbauen konnte. Leider wurde Herr Slim 2020 in aller Wahrscheinlichkeit durch die Hezbollah ermordet. Also sogar die Anfänge in Richtung Erinnerungskultur sind sehr, sehr schwierig da. Wenn wir über Literatur, Kino, Städtebau sprechen, das ist sehr schwierig. Und da reden wir nur über den kulturellen Bereich, nicht mal über eine offizielle Erinnerungskultur.
Wer mehr zur Erinnerungskultur wissen möchte, da würde ich an dieser Stelle auch auf die vorherige Folge verweisen. Da sind wir auch nochmal darauf eingegangen, insbesondere auch auf diesen kulturellen Aspekt und auch auf die Medien. Professor Noonan, da würde ich Sie auch gern dazu befragen, inwiefern können Medien denn auf die Dialogfähigkeit und auf die Befriedung von Konflikten einwirken, gerade in den Ländern Libanon, Afghanistan?
Ja, es ist interessant, es ist nicht unbedingt meine Spezialisation, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Ich glaube, in Afghanistan gab es viele Fortschritte in den 2000er und 2010er Jahre. Eine sehr positive Folge der Zeit der Amerikaner in Afghanistan war die, dass es sehr, sehr viele Privat-Fernsehsender gab, viele junge Journalisten, Leute wie zum Beispiel Farhanos Farhotan, sind wirklich zu Stars auf der afghanischen Medienszene geworden und haben wichtige Beiträge zur Diskussion der afghanischen Geschichte geleistet. Viele von diesen Leuten mussten natürlich fliehen und es gibt viele interessante Fernsehsender, sowohl innerhalb Afghanistans als auch außerhalb Afghanistans, die sich speziell mit zum Beispiel Frauenrechten beschäftigen. Es gibt zum Beispiel einen Fernsehsender oder Medienplattform Rukshana Media in Afghanistan, die sich speziell mit dem Thema Frauen beschäftigen. Aber ich glaube, wenn wir den Blick wieder auf Libanon ausrichten, da gibt es auch ein paar Stolpersteine, ehrlich gesagt. Es gibt viele Fernsehsender, viele Zeitungen im Libanon, aber oft sehen wir die Herausforderung, dass viele dieser Medien sehr stark verbunden sind mit verschiedenen politischen Interessen, sei es mit der Mustaqbal-Partei von der Hariri-Familie. Wenn wir an ausländische Interessen denken, da spielen Al Jazeera aus Katar und Al Arabiya aus Saudi-Arabien eine Rolle oder Al Mayadeen, ein Fernsehsender, der durch den Iran und Syrien und Hezbollah finanziert wird. Ich glaube allerdings gibt es ein paar vielleicht Episode, die Inspiration geben können. Wenn ich mit libanesischen Kollegen rede, da erinnern sich viele an den 15-teiligen Dokumentarfilm von Al Jazeera, Harb Lubnan, so Anfang der 2000er Jahre. Das war ein sehr ausführlicher Dokumentarfilm über die libanesische Kriege, wo viele Leute, die direkt darin verwickelt waren, wirklich zum ersten Mal darüber sprachen. Man kann natürlich viele Fragen über Al Jazeera, spielt das eine bestimmte Rolle oder spiegelt das eine bestimmte Perspektive wider. Aber ich glaube, das gesellschaftliche Interesse an diesem Dokumentarfilm zeigt, dass es einen Hunger und auf jeden Fall ein Bedürfnis gibt, über diese Geschichte zu lernen. Ich meine, wenn ich mit Herrn Nassif über dieses Phänomen gesprochen habe, weist er mich ständig darauf hin, dass viele junge Libanesen gar nicht so viel über die Kriege wissen, weil die Elterngeneration das gar nicht besprechen will.
Was Sie jetzt gesagt haben in den Medien, in diesem Dokumentarfilm, als auch über die Gebäude und die Stadt im Libanon, da geht es ja bei allem um Traumabewältigung. Wenn Sie so darauf schauen, welche Aspekte braucht es da noch, um dieses Trauma bewältigen zu können? Ist es überhaupt realistisch?
Es ist schwer, auf jeden Fall. Und ich glaube, jetzt mit der aktuellen politischen Elite im Libanon ist es schwer vorstellbar. Aber es gibt Projekte, die vielleicht wegweisend sein können. Ich meine, im Libanon, ich glaube, es ist üblich, dass Menschen nicht über den Krieg als solchen, sondern über die Ereignisse, Al-Ataf, reden. Das ist etwas, worüber gerne verschwiegen wird. Und das ist etwas Traumatisches, was nicht unbedingt an die nächste jüngere Generation weitergegeben werden soll. Aber ich glaube, es gibt ein paar wichtige Versuche, mindestens im Bereich der Literatur und der Fotografie, dieses Trauma und dieses Verschwiegensein offen zu besprechen. Ein paar Beispiele sind beispielsweise der libanesische Künstler Walid Raad, der einige Ausstellungen, glaube ich, in Saudi-Arabien oder im arabischen Golf veranstaltet hat, wo er gerade über diese Amnesie spricht. Er bespricht die Art und Weise, wie er selbst kein vollständiges Archiv von diesen Jahren in den 70ern und 80ern hat. Oder er findet zum Beispiel Aufnahmen, auf denen er abgebildet ist, aber keine Erinnerung von diesen Ereignissen hat. Also ich glaube, es gibt sehr viele ruhende Verzüge von libanesischen Künstlern wie Walid Raad oder dem Schriftsteller Rabi Jabir, um genau diese Vergessenheit und Amnesie in den Mittelpunkt zu stellen. Es gibt auch städtebauliche Projekte wie eben gesagt Beit Beirut. Es gibt auch schlechte Beispiele von so Misslungen in Projekten im Städtebau. Aber ich glaube, Projekte von Herrn Raad und von Herrn Jabir sind gute Beispiele dafür, wie man beginnen muss, über diese Amnesie zu sprechen, auch wenn die politische Elite nicht immer mitkommen wird.
Wie ist Ihre Erfahrung innerhalb der Bevölkerung zur Dialogfähigkeit? Ich hatte es eben schon erwähnt, wir haben das auch immer wieder hier im Podcast aufgegriffen, dass dort diese starke Fragmentierung zum Beispiel durch religiöse Zugehörigkeit stattfindet. Gibt es Evidenz, Forschungsergebnisse oder Erfahrungswerte Ihrerseits, wie man dort Dialog mehr befördern kann?
Ja, als Forschungsprojekt kann ich gerne auf die Forschung von meinem Kollegen Herrn Dr. Dani Nassif verweisen. Herr Nassif hat sich intensiv mit den Romanen von Rabi Jabir befasst und hat gezeigt, wie in seinen Romanen diesen Erinnerungslücken und Verschwiegenheit umgegangen wird. Aber Herr Nassif erinnert uns auch daran in seinem Buch, es heißt Trauma, Memory and the Lebanese Postwar Novel. Er bespricht auch sehr interessanterweise, wie das politische System Libanons noch nicht in der Lage ist, diese kreative Leistungen und kreative Impulse aus dem Film, aus der Literatur, aus der Fotografie an Bord zu bringen. Vielmehr gibt es eine Diskussion darüber, dass vielleicht der libanesische Krieg ein Krieg der anderen war, dass das überhaupt nicht mit Libanesen zu tun hatte, sondern irgendwie waren die Palästinenser oder Israel oder Syrien oder auf jeden Fall jemand anders daran schuld. Aber ich glaube, dass die Forschungsergebnisse von Herrn Nassif zeigen, wie die Literatur vielleicht einen ersten Beitrag leisten könne, damit die Gesellschaft, wenn nicht das politische System und die Institutionen bereit sind, einen Dialog zu eröffnen.
Zu Anfang dieses Gesprächs, wir sind in Deutschland gestartet, kurz in die USA, dann nach Afghanistan und dann in den Libanon. Und wir hatten am Anfang auch kurz über die internationale Gemeinschaft gesprochen. Sie hatten das da am Beispiel der Taliban schon gut skizziert. Wenn wir jetzt nochmal in den Libanon schauen, welchen Einfluss hat die internationale Gemeinschaft denn, um Dialogförderung zu ermöglichen?
Es gab natürlich sehr viele Projekte, die durch NGOs gefördert wurden. Wenn ich mich nicht irre, hat das eben besprochene Projekt von Lokman Slim, UMAM, das wurde auch mit viel ausländischer Hilfe auf die Beine gestellt. Also es gibt viele solche kulturelle Projekte, die eine wichtige Rolle spielen können. Ich glaube, abgesehen von solcher Zusammenarbeit im kulturellen Feld, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass die internationale Gemeinschaft die politische Klasse oder die politische im Libanon erzwingen könnte, die Wirtschaft endlich mal zu reformieren und Reformen einzuführen, die im Interesse der Bevölkerung sind. Libanon, sollen wir nicht vergessen, hat in den letzten paar Jahren wahrscheinlich eine der größten Krise oder wirtschaftlichen Krise, die ein Land nicht in Zeiten von Krieg je erlebt hat. Also der wirtschaftliche Sturz seit 2019 ist wirklich dramatisch. Also wichtige Akteure, sprich Washington, London, Paris, Internationaler Währungsfonds, könnte darauf bestehen, dass Libanon keine mehr Zahlungen bekommt, wenn bestimmte Reformen nicht durchgeführt werden. Aber ich glaube, ein großes Problem ist das, dass wenn die Wirtschaft immer noch stürzt, da kommen die wirtschaftlichen Netzwerke der Hezbollah immer stärker in den Vordergrund. Also gerade wenn Libanon von legitimen internationalen Finanznetzwerken ausgeschlossen wird, um vermeintlich Druck auf die politische Elite auszuüben, da haben die Netzwerke von Hezbollah in der Region sehr viel mehr Spielraum, um die Wirtschaft des Libanon zu dominieren.
Also es ist ein sehr schwieriger Kontext, weil wenn die internationale Gemeinschaft sich quasi zurückzieht, bedeutet das, die Hezbollah bekommt mehr Raum und mehr Macht. Wir haben in den vergangenen Folgen immer mal wieder über diese Gruppe berichtet. Wenn da jemand mehr darüber erfahren möchte, packe ich auch in die Shownotes. Und zum anderen ist es aber auch so, wenn die internationale Gemeinschaft sehr stark reingeht, dann ist auch nicht garantiert, dass dieses Wirtschaftssystem wirklich so reformiert wird, wie man sich das wünscht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube, wenn die Situation im Libanon sehr verschieden ist von der im Afghanistan, begegnen wir in beiden Ländern vielleicht einer ähnlichen Dynamik. Will man wirklich ins Dialog mit den Taliban kommen? Schwierig, wegen Menschenrechten, Frauenrechten und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wenn das Land Afghanistan keine humanitäre Hilfe bekommt, dann droht das ganze Land runterzugehen. Wir begegnen, glaube ich, ein bisschen dem gleichen Phänomen im Libanon. Wir haben eine absolut korrupte politische Elite, eine relativ junge Bevölkerung, die sich durch das politische System nicht vertreten fühlt. Man denke hier an die großen Proteste 2019, mehr oder weniger eine Revolution gegen diese Elite waren. Aber ja, wie eben gesagt, wenn der Libanon keine Hilfspakete von dem IWF bekommt, dann droht die wirtschaftliche Krise noch dramatischer zu werden. Und da werden sich die Menschen im Libanon mehr auf die Netzwerke und Sozialprojekte von Gruppen wie der Hezbollah verlassen müssen.
Die Bevölkerung im Libanon, die sieht das ja auch alles und hat ihre Meinungen. Wie sehen Sie nochmal auf dieser Ebene, also auf der Ebene der Bürger und Bürgerinnen, die Möglichkeit, mehr in den Dialog zu kommen, vielleicht auch untereinander? Gibt es da irgendwelche Impulse aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, über welche Gruppen wir reden. Ich glaube, in anderen Beiträgen haben Gäste Projekte gezeigt, wo wirklich Räume geschaffen wurden, wo sich verschiedene Gruppen zusammenkommen konnten und Probleme aus dem Alltag besprechen können. Ich kenne mich zwar nicht so gut mit der Spezifika der libanesischen Gesellschaft aus, aber mindestens im US-amerikanischen Kontext kommt das Argument häufig vor, dass ohne gemeinsame Räume, Kirchen, Gewerkschaften, Universitäten, Schulen, Bibliotheken und so weiter und so fort, ohne diese gemeinsamen Räume ist eben schwer, sich auf gemeinsame Lösungen für Alltagsprobleme zu kommen. Ich glaube, in unseren Projekten hier an der Universität Regensburg, vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit Herrn Nassif, haben wir die Probleme von vielleicht anderen Gruppen besprochen, die es wirklich schwer haben, ihre Stimme in der Gesellschaft gehört zu bekommen. Und hier denke ich an die Verwandten der sogenannten Verschollenen oder Verschwundenen im Libanon. Es gab im libanesischen Bürgerkrieg mehrere Zehntausende Leute, die verschollen waren, wahrscheinlich durch irgendwelche Milizen oder Staaten wie Syrien oder Israel entführt worden. Und man weiß nicht, ob sie noch am Leben sind. Es gibt keine Unterlagen über ihr Schicksal. Und viele von diesen Menschen kämpfen darum, gehört zu werden oder möchten, dass irgendeine Auskunft über ihre Verwandte gegeben werden kann. Also ich glaube, es kann sein, dass es viele gute Projekte gibt, um gemeinsame Räume zu schaffen. Und jenseits von den bisherigen Begriffen von Koexistenz zu kommen und wirklich gemeinsam etwas aufzubauen, dass man weniger darüber spricht, wie kriegt meine Gruppe die meisten Vorteile vom politischen System oder wie kriege ich die größte Vertretung im politischen System, sondern wie bauen wir das politische System ohne sektierische Vorteile neu. Aber ich glaube, leider aufgrund des Bürgerkrieges gibt es viele Gruppen wie die Verwandten der Verschollenen oder der Verschwundenen, die sich wirklich noch nicht vertreten fühlen und die es wirklich schwer haben, sich im heutigen politischen Dialog vertreten zu fühlen.
Was ich aus unserem Gespräch mitnehme, ich fasse es nochmal zusammen, ist, dass wir einen Dialog hinbekommen, in dem wir verschiedene Aspekte sehr genau betrachten. Das ist zum einen die historische Aufarbeitung und die Traumabewältigung. Das ist der kulturelle Aspekt, da über die Kultur sehr viel Dialog entstehen kann. Und das sind die Räume, und zwar virtuell wie auch haptisch, an dem Menschen zusammenkommen, vielleicht auch in anderen Kontexten. Das können zum Beispiel gemeinsame Sportgruppen sein, das kann die Kirche sein, das kann das Townhall sein, das Rathaus, das kann der Marktplatz sein, das können irgendwelche Vereine sein. Orte, an denen Menschen zusammenkommen und ein gemeinsames Thema haben, worüber sie sich austauschen und darüber auch in anderen Themen vielleicht mehr Befriedung, mehr Dialogfähigkeit finden. Habe ich das so im Ganzen zusammengefasst?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, diese räumliche Dimension ist sehr wichtig. Ich glaube, viele Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass einsame Menschen generell polarisierter sind. Das sehe ich auf jeden Fall im Kontext meines Heimatlandes USA. Wir wissen auch interessanterweise übrigens dort, dass generell je mehr Ausbildung die Menschen haben, desto polarisierter sind sie. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben sie das hervorragend zusammengefasst. Also es geht uns hier um dieses Zusammenspiel zwischen Räumen, Aufarbeitung der Geschichte und Kultur. Also wie Kultur vielleicht einen Grundstein für einen Dialog legen können, vor allen Dingen in Kontexten wie dem Libanon oder Afghanistan, wo die politische Elite entweder eine totalitäre Bewegung ist oder offensichtlich nicht in der Lage ist, die realen Probleme der Menschen anzupacken.
Professor Noonan, ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und dass Sie hier in diesem Podcast gekommen sind, um uns das mal von Ihrer Seite zu beleuchten. Ich werde natürlich den Link zu Ihnen und Ihren Arbeiten auch nochmal in die Shownotes packen, falls da jemand nochmal etwas nachlesen möchte. Vielen Dank an dieser Stelle.
Herzlichen Dank.
Es ist super spannend, wie Dialoge stattfinden können. Es ist nicht nur die gesprochene Sprache, es sind auch die Gebäude oder eben die Räume, die geschaffen werden. Und genau so einen Raum eröffnet auch mein nächster Gast, Omar Meksasi. Er ist Teil von What If, das wiederum im Rahmen von Media for Peace entstanden ist. Er lebt im Libanon, ist CTO bei What If und hat genau so einen Raum geöffnet, um im Libanon über das Thema Polarisierung zu sprechen. Wie es ihm ergangen ist, das erzählt er uns jetzt.
Media for Peace. Ganz nah dran.
Hello, Omar. Welcome to the podcast.
Hello, and I'm glad to be here.
I already introduced you at the beginning of the podcast. You are the CTO at What If, a platform that initiates peace-promoting journalism. So now we know what you do, but tell us, how did you get involved in all of this?
You know, I actually found the opportunity online. I was like doing a lot of research online. My background is mostly focused on protection, you know, humanitarian protection, humanitarian livelihood, and all of these kind of things, and also a bit of expertise in development in a way or another. So, especially in terms of media and technology. I know this is like quite a weird combination. Like normally you wouldn't have like someone that is like humanitarian development and technology at the same time. I understand that. But this is somehow how it got me actually to where I am right now. You know, I was working in peace building, I was working in dialogue, I was working in all of these kind of, what do you call it, conflict sensitive areas and places around the world. So, this is, I would say this was actually a great segue toward the position that I have now, like within the what if. So, yeah.
That sounds great to me. It's not weird. It's really fantastic. And we are so glad you're with us on this project. Today, we are talking about the ability to engage in dialogues in polarized groups. You are living in Beirut, so you know a lot of polarized groups. We already discussed this in another podcast episode. If someone is interested, I will put it in the show notes. So you spoke to people in Lebanon with the project What If. First of all, let me know, what was your impression? How did it went?
Maybe I can share a bit of context about like how I felt toward, you know, the Lebanese audience, like, you know, like sitting in Lebanon. You know, Lebanon is quite a small place. It's quite small geographic space, you know, in this world. But the problem in it, there is, it's not a problem, it's actually enriching that there is too much different groups into one place. You know, different ethnicities, different backgrounds, different societies, I would say. A lot of different groups are living on the same geographic area. The issue in it that we don't see people talking to each other. Really, like as simple as that, you know, like we don't see people actually traveling from a city to another, from a region to another, even from a neighborhood to another. You know, like somehow people are stuck in their society, in their street. They're not mingling between each other. And, you know, like actually when I visited and when I saw what I call it, a couple of the dialogues that the What If did, you know, it felt really vivid that people really, they just wanted a safe space to talk. They wanted, you know, like they were expressing stuff like as if it's like for the first time. You know, they're coming from different groups, from different religious groups. You know, normally here in Lebanon, they're constantly fighting. They're very polarized. But, you know, when they join onto that space, they wanted to talk and they were like, oh, you know, like, we have similarities, we have common things. We like you, you know, like it's very, very interesting that I'm actually talking to you for the first time. So the What If actually was very, very interesting that it actually did these dialogue speeches, that because some people were literally just stuck in their neighborhood and they wanted that space to talk and express. This is like very astonishing that, yeah, till today we have people just not being able like to go out of the house even sometimes and talk about these issues or have quite safe space where they can express. So yeah, this is like, I would say my very first impression about, you know, these dialogues.
How can I imagine that? People don't talk to each other and then someone like you comes around saying, I'm doing What If, and people just open up. I can't imagine that was the way it was. Or am I wrong? Tell me more about that.
You know, there is actually a specific skill that you need in order to do these. And, you know, like this is basically, you know, focusing on empathy, literally actually understanding the people, where they're coming from, what are the struggles that they are coming from, the daily challenges that they are facing. You know, people sitting, I don't know, like in a different city in Bika, you know, like we need to understand their context. We need to understand what's happening with them, the challenges that they are facing, the commute that they do on day-to-day basis in order just to reach work, just to reach a relative, just to reach somewhere that they need to do their governmental papers. It's more like when we want to reach out these people, the focus is empathy, trying to understand the other and understanding these challenges. And I think just by approaching it in that way, people also feel comfortable with us and we are able to get these people together and talk in these safe spaces. So yeah, in my opinion, empathy is a very big key toward making sure that we outreach the right people, you know, that they feel safe, they feel they can trust us, and they feel they can actually open up to the other.
When you open up that topic, how did people react? Did they were aware that they are polarized, or how did you manage to get to that topic?
It's not like they were aware, yes or no. It's more about like, you know, they're already sitting into this and they don't have any other option. you know, a lot of people here in Lebanon, they feel somehow helpless. Like, this is our only solution to be polarized, to be sitting in that space. We are not able to move, for example, to the middle space, be less polarized. So they feel a self of helplessness. And when they want to join these meetings, definitely at the beginning, you know, there is a lot of, I wouldn't call it tension, but, you know, like, you need to really break the ice in a really good manner there. And you know, that happens from the beginning. You know, during the sessions, during these dialogues, along the way, people open up because they wanted to open up and they wanted to trust this space. You know, they joined, let's say, the Zoom meeting. You know, at the beginning, everyone is quite frozen. They didn't want to interact. Some people, they're like, oh, like I'm going to be like quite detailed in this. Like, some people, they would say, oh, this is actually, you know, like, I'm meeting a Christian person. Or I'm meeting a Muslim person, I'm meeting a Druze person. It can go to that extent that some people here in Lebanon, they really didn't meet another person from a different religion or from a different geographic area. So at the beginning, they were like, oh, like, this person is actually from the South. Let's keep our distance, maybe, you know, let's see how it actually goes. But I think we have quite good facilitation there that people are very, very expert in the what if and with the people that we work with. To make sure that we facilitate that dialogue, ensure that we segue and make sure that this space is very, very safe for them to express. So, you know, the person that, you know, at the beginning is like, yeah, I haven't talked to a person from the South and I'm from the North. From the beginning, he is very, or they are very resistive. Later on, you know, that changed and potentially they want to also participate in different dialogues. And this is what happens, you know, dialogue happens over time. It doesn't happen like in just one day. So yeah, building that trust, building that sense of community, bringing people together. Yeah, I think this is like very key in our daily work and what if.
You mentioned you need a really good manner to break the ice. How do you break the ice? Could you give us more details?
There is a lot of actually exercises that you can do that. And definitely it depends on the context itself. It depends on what is the communities that actually I'm targeting. So, for example, if there is, you know, like within the dialogue session, if we're like, you know, like we're having diverse groups, we're having people from, you know, different geographic areas, we need to focus on a specific exercise that can actually break the ice between the both. And how to do that is basically by, you know, not focusing on the problem itself, but actually looking at the similarities that is happening like between the other. You know, like sometimes like pretty simple exercises that can happen at the beginning. Like, tell me like your three favorite dishes. You know, it's a very simple question. It's a very simple exercise. You know, at the end of the, what do you call it, of such exercise, people are saying, you know what, I agree with you. The pasta from the North is better than the pasta from the South. Or, I don't know, like, this shakshuka is better than this shakshuka. You know, that because people want to bond with each other. They want to sit with each other. But, you know, all the time they're just focusing on the issue. They're focusing on that polar that they are sitting in. They're not focusing as humans. They're not focusing on peace. So somehow, like, we want to, it's not like diverting, but more about like focusing, yeah, we have commonalities. We are coming between each other. And we want to somehow like produce solutions, you know, that are coming to us. We're facing these daily struggles on a day-to-day basis. As I mentioned at the beginning, these people somehow, they're meant to be in these polars because they don't have options, really. So they're like, you know what? Like, I am sitting in this polar and you are sitting in this polar and we have an issue with it. I saw it as a common issue. Let's see how we can work this out. So yeah, this is like one of the things and one of the techniques that we use in order to do that.
That's really interesting. Thank you very much for sharing this with us. On one hand, there are the dialogues that you are running. And on the other hand, there's also a publication about the dialogues. How do those publications have an impact on peace building journalism?
This is basically has a focus on storytelling. You know, a lot of people actually do a lot of stuff and they do a lot of dialogues. It's not only the what if. You know, but I think the extra step that we bring here is actually writing the storytelling that actually what happened. What are the people are in need for? What are the solutions? What are the potential matters that we can focus on throughout all of this? It's not just like, you know, like working on on just like a dialogue session. Okay, we did our job and we can go home. No, it's beyond that. Having that long-term impact, producing these storytellings, because there is a lot of people that actually goes in and wants to pull out these evidence-based data. You know, they want to see, for example, on specific conflict dates, actually what happened and what are the people actually expressing about. You know, there is a lot of, I would say, there is a lot of polarization in the media. You know, and there isn't, you know, the right story out there, literally, about Lebanon. Just because, as we mentioned, you know, everyone is sitting in this polar just out of specific benefits and just because they don't have any other options. So we came in as really a neutral entity that is able to do that storytelling efficiently to the right people, to journalists, to researchers, to people outside that can actually really be able to grasp what is the situation right now in Lebanon. This is somehow, it makes it really near the audience, very neutral and unbiased, that's for sure, and evidence-based, data-backed in a way. But yeah, this is, for example, after the dialogue. This actually phase that we mentioned, it comes after the dialogue itself. But along the way, there is a lot of other stages. You know, there is the pre-dialogue, you know, research. There is during the dialogue research. There is a lot of phases that happens along the way. But yeah, this is what I can say about the storytelling part.
So we talked a lot about how people in the dialogues change their mind, how the publication helps people to think in different perspectives. What about yourself? Since you are part of What If, did anything change for you?
Yeah, I would say on a personal level, definitely. Learning from the other, you know, this is like quite a big thing, you know, learning from the other, learning from different communities, ethnicities, different backgrounds, different minorities. We're targeting a lot of, you know, different groups. And learning from the other is definitely like an added value for myself in order to refine better our even programming in itself. You know, pre-dialogue phase, what we do a lot of research. We do a lot of, we capture a lot of sentiment. We capture people perception, public perception about the issues. The research itself, learning actually from the participant, helps me later on to refine that research, make sure that I am able to target these target groups better and better, understand them better online, for example. So yeah, this is my own opinion on this.
Sounds great to me. Thank you very much for sharing your experiences with us. I wish you all the best, and I'm pretty sure that we will talk again on this podcast.
Thank you.
Es ist einfach faszinierend, wie Theorie und Praxis immer wieder zusammenfinden. Das wurde in beiden Gesprächen so richtig deutlich. Wie ergeht es euch nach dieser Folge? Wie würdet ihr nun die Zahl auf dem Boden, die ich im Intro genannt habe, bewerten? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Bevor diese Folge zu Ende ist, macht mir noch bitte einen riesigen Gefallen und klickt den Follow-Button für diesen Podcast und lasst auch gern eine Bewertung da. Damit unterstützt ihr diesen Podcast, indem er für den Algorithmus als relevant, beliebt und wertvoll erkennbar ist. Ich sage schon mal vielen Dank und wünsche euch allen eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder.
Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.